Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 3. März 2023, gleich dem 12. Eswan 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi eröffnet 2,7 Milliarden Dollar Gasprojekt und sagt, dass Feinde Iran nicht aufhalten können. Iran gelobt, entschlossen zu reagieren, nachdem Israels mit Militäraktionen gedroht hat. Zionistische Militärs verwenden Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi eröffnet 2,7 Milliarden Dollar Gasprojekt und sagt, dass Feinde Iran nicht aufhalten können. Bei der offiziellen Einweihung von Phase 14 des riesigen Gasfeldes Südpass sagte der iranische Präsident Ibrahim Raisi, die Feinde könnten den wirtschaftlichen Fortschritt und die Produktion des Landes nicht bremsen. Das Phase-14-Projekt des Südpass-Gasfelds wurde unabhängig von einseitigen westlichen Sanktionen vollständig von iranischen Experten entworfen, durchgeführt und in Betrieb genommen. Phase 14, ein Eigenbauprojekt, das im Vergleich zu den anderen Phasen unter Nutzung der größten inländischen Kapazitäten entwickelt wurde, wird eine Tagesleistung von 50 Millionen Kubikmeter Süßgas, 400 Tonnen Schwefel und 75.000 Barrel Gaskondensate produzieren. Der iranische Ölminister Javad Oji sagte, das Land habe 2,7 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung des Phase-14-Projekts des Südpass-Gasfelds ausgegeben und erklärte, dass die Kapitalrendite, ROI, voraussichtlich innerhalb eines Jahres erreicht werde. Raisi sprach am Donnerstag während einer Zeremonie in Bushehr, der südlichen Hafenstadt Irans, vor Ort und sagte, seit dem Sieg der Islamischen Revolution von 1979 hätten die Feinde versucht, ihre Ziele in Iran durch alle Arten von Verschwörungen und Aufwiegelungen zu erreichen, aber alles umsonst. Die Feinde versuchten, Iran mit brutalen Sanktionen aufzuhalten, konnten ihre Ziele aber nicht erreichen, sagte er. Raisi sagte, die Feinde hätten auf einen hybriden Krieg zurückgegriffen und verschiedene psychologische, mediale, wirtschaftliche und politische Operationen durchgeführt, um den Fortschritt der Islamischen Republik Iran zu blockieren. Ihre Versuche sind jedoch alle angesichts der Wachsamkeit und des Bewusstseins der iranischen Nation gescheitert. Iran gelobt, entschlossen zu reagieren, nachdem Israels mit Militäraktion gedroht hat. Ein hochrangiger iranischer Diplomat hat die Drohung Israels, militärische Gewalt gegen die nicht militärische und lebenswichtige Infrastruktur des Landes anzuwenden, scharf als eklatanten Verstoß gegen internationale Grundsätze verurteilt und betont, dass Iran nicht zögern wird, entschieden auf jede Drohung oder unrechtmäßige Handlung des Regimes von Tel Aviv zu reagieren. Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen, Amir Said Iravani, äußerte sich in einem Brief, der an den rotierenden Präsidenten des UN-Sicherheitsrates, Pedro Comisario Afonso, und den UN-Generalsekretär Antonio Guterres gerichtet war. Iravani schrieb, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu am 21. Februar auf die wiederholten Lügen und falschen Behauptungen des Regimes zurückgegriffen habe, um offen mit der Anwendung militärischer Gewalt gegen die kritische Infrastruktur Irans, einschließlich friedlicher Nuklearanlagen, zu drohen. Er sagte, die Drohungen des israelischen Regimes verstoßen direkt gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen. Der iranische Botschafter verwies auf ähnliche Äußerungen des israelischen Militärministers Yoav Gallant vom 17. Februar, in denen er mit dem Einsatz militärischer Gewalt gegen zivile Einrichtungen und kritische Infrastrukturen Irans drohte. Iravani betonte, dass jeder israelische Militärangriff auf die Infrastruktureinrichtungen des Landes verheerende Auswirkungen auf den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit haben würde. Er forderte den Sicherheitsrat dringend auf, seiner Verantwortung in dieser Hinsicht gerecht zu werden und die kriegstreiberischen Äußerungen und böswilligen Aktivitäten des israelischen Regimes, die eine echte Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit darstellen, unmissverständlich zu verurteilen. Der Botschafter hob hervor, dass all jene, die dem israelischen Regime bei der Durchführung einer Militäraktion gegen Iran helfen, Beihilfe leisten oder ihn auf andere Weise unterstützen, die Verantwortung und Rechenschaftspflicht für ihre Rolle bei einer solchen international unrechtmäßigen Handlung tragen müssen. Zionistische Militärs verwenden Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Die Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten gab bekannt, dass die Organisation den Einsatz menschlicher Schutzschilde durch das israelische Militär bei Angriffen auf die palästinensischen Gebiete untersuche. Dies berichtete der Fernsehsender Al Jazeera. In einem Interview mit diesem Sender sagte Francesca Albanese, dass sie den Fall israelischer Soldaten untersuche, die Palästinenser als menschliche Schutzschilde bei dem Angriff auf das Flüchtlingslager Arabat Jaber im Westjordanland benutzten. Albanese fügte hinzu, dass die Verwendung menschlicher Schutzschilde seit 1967 eines der üblichen Verhaltensweisen israelischer Kräfte sei. Wir sind Zeuge, wie israelische Soldaten palästinensische Zivilisten zwingen, sich vor sie zu stellen und sie auch auffordern, an die Tür eines Hauses zu klopfen, bevor sie es stürmen, sagte sie weiter. Seit dem Jahr 2000 versuche das israelische Regime, die Palästinenser zu beschuldigen, menschliche Schutzschilde zu benutzen, aber die Realität sei, dass Israel dies selbst tue. Dementsprechend sollten diese israelischen Verhaltensweisen aufgezeichnet und dokumentiert werden. Als Besatzungsmacht habe Israel die Verantwortung, das Leben von Zivilisten zu schützen, so die Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten weiter. Putin, Sie haben auf Zivilisten in Bryansk geschossen. Der russische Präsident sagte, was in der Grenzregion von Bryansk passiert ist, ist ein Terroranschlag und Sie haben auf Zivilisten geschossen. Laut dem Bericht des russischen Fernsehsenders Russia Today sagte Wladimir Putin, Terroristen und Neonazis haben ein ziviles Gebiet angegriffen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Sie werden keinen Erfolg haben und wir werden sie besiegen. Wie es heißt, sind am Donnerstag ukrainische Streitkräfte mit etwa 50 Mitgliedern der Luftlandebrigade sowie Nationalisten tief in russisches Territorium eingedrungen. Sie haben 6 Bürger in der Stadt Bryansk gefangen genommen und einen Menschen getötet. Der Gouverneur der Stadt Bryansk sagte, eine Gruppe ukrainischer Saboteure ist heute im Bezirk Klimowski in Bryansk eingedrungen und hat auf ein Auto geschossen. Dabei wurde ein Mensch getötet und ein Kind verletzt. In Bezug auf den Mörserangriff auf das Dorf Lomakova im Bezirk Starodubski fügte er hinzu, dieser Mörserangriff forderte keine Opfer, jedoch wurden mehrere Häuser beschädigt. Vor dieser terroristischen Operation zerstörte diese 50-köpfige Truppe russische Grenzkameras mit Drohnen und sie drangen unter dem Schutz schwerer Mörserangriffe der ukrainischen Armee tief in russisches Territorium ein. Lokale Nachrichtenquellen zufolge dauert der Kampf zwischen den ukrainischen und russischen Streitkräften im Grenzdorf Sushani in der Region Bryansk an und Explosionen sind zu hören. Proteste begrüßen Macron auf Afrika-Tournee. Burkina Faso verwirft Militärpakt. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine Afrikareise mit der Botschaft gestartet, dass Frankreich sich nicht einmischen wolle. Aber der Besuch hat alte koloniale Wunden wiederbelebt und Proteste ausgelöst. Macron sagte am Donnerstag, die Ära der französischen Einmischung in Afrika sei gut vorbei, als er eine Vier-Nationen-Tour durch den Kontinent begann, um die zerrissenen Beziehungen zu erneuern. In einigen ehemaligen afrikanischen Kolonien ist die antifranzösische Stimmung hoch. Macron sagte, Frankreich hege nicht den Wunsch, zur früheren Politik der Einmischung in Afrika zurückzukehren. Das Zeitalter von Françafrique ist weit vorbei, sagte Macron in einer Rede vor der französischen Gemeinde in Gabuns, Hauptstadt Libreville, und verwies auf Frankreichs Strategie, nach der Kolonialisierung autoritäre Führer bei der Verteidigung ihrer Interessen zu unterstützen. Françafrique bezieht sich auf die Entkolonialisierungswelle im Jahr 1960, als Frankreich begann, Diktatoren in seinen ehemaligen Kolonien im Austausch für den Zugang zu Ressourcen und Militärbasen zu stützen. Macron landete am Mittwoch in Gabun, der ersten Station der Tour, die den Präsidenten auch nach Angola, in die Republik Kongo und in die Demokratische Republik Kongo führen wird. Was macht Macron in Gabun? Kommt er wegen des Waldes oder um Präsident Ali Bongo zu unterstützen? Fragte ein 39-jähriger Techniker. Wenn Macron die Bongo-Familie unterstützen will, werden wir uns erheben, sagte er. Gabun ist ein unabhängiges Land, es ist nicht Frankreich, das gabunische Präsidenten ernennt. In der Demokratischen Republik Kongo, DRK, versammelten sich wütende Demonstranten vor der französischen Botschaft in Kinshasa, sprühten antifranzösische Graffiti an die Wand und skandierten »Macron ist ein Mörder«. Sie hielten Transparente mit der Aufschrift »Macron ist der Pate der DRK-Balkanisierung«. Kongolesen sagen Nein zur französischen Politik und Macron ist ein unerwünschter Gast in der DRK. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 6 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 9 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandar Abbas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mujtaba Asyari mit dem Titel Awaze Yar Ku. Das heißt, wo ist der Gesang des Freundes?
نقشان نگار که به مقصود شوق ماست نقشان نگار که به شوق ماست، نقشی بلند تر زده ایم آن نگار کو. Hey, Dad. در باغ پر شکوفه که پرسد بهار کو.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Reisejournal Mit uns durch Iran. Unsere Reise durch die Provinz Al-Burz führt uns heute in die Städte Talleyrand und Nazarabad, da man dort auf den historischen Usbekenhügel stößt. Eshtehad, Sobotsh-Bolaq und Fardis sind weitere Städte in Al-Burz, die wir aber leider nicht näher besichtigen können, da uns die Zeit dazu fehlt. Der Großraum Talleyrand mit der gleichnamigen Stadt als Zentrum zählt in der Landesaufteilung zur Provinz Al-Burz. Die Region besteht aus Unter-Talleyrand, Mittel-Talleyrand und Ober-Talleyrand. Dutzende Dörfer zählen zu diesen Regionen. Großraum Talleyrand ist Lebensort von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten. Neben wertvollen natürlichen Sehenswürdigkeiten bietet Talleyrand auch zahlreiche Wallfahrtsorte und historische Denkmäler auf. Die Stadt Talleyrand befindet sich in einem kühlen Teil der Region inmitten der mittleren Al-Burz-Gebirgskette. Dementsprechend variiert die Einwohnerzahl nach der Jahreszeit. Im Sommer steigt die Einwohnerzahl auf das Mehrfache. Permanente Bürger zählen rund 7000 Mann. Ayatollah Talleyrani, ein Kämpfer der Islamischen Revolution und der erste Freitagsimam in Teheran, stammt aus dieser Region. Für Abdelmajid Talleyrani, der die Nasta'alir-Schönschrift erfunden hat, wurde hier ein Denkmal errichtet. Zudem trifft man hier auf Schlösser und Zitadellen, Imam Sadel-Grabstätten, Bäder und Wassermühlen. Die zahlreichen Gipfel und die Anhöhen um Talleyrand herum sind die eigentlichen Attraktionen der Region. Die Bergkette Talleyrand zweigt sich von der Al-Burz-Hauptgebirgskette an. Sie ist etwa 90 Kilometer lang und 5 bis 25 Kilometer breit. Der bekannteste Gipfel ist der Shah Al-Burz, der große Al-Burz mit 4200 Meter vom Meeresspiegel. Auf dem nördlichen Hang befinden sich 8 kleine und prächtige Gletscher. Die Pflanzenwelt, die klaren Wasserquellen und die zahlreichen Wasserfälle bieten ein unvergessliches Schauspiel. Der Gipfel ist zudem ein Segen für Viehhalter und für das Wildlife in der Region. Dutzende weitere Gipfel sind hier zu bestaunen. Der Niederschlag ist hoch und von den vielen Quellen und Flüssen entspringen zahlreiche Wasserfälle. Im Winter ist es ein prächtiges Bild, die vereisten Wasserfälle aus der Nähe betrachten zu können. Die Gebirgsregion Talleyrand in der Provinz Al-Burz zählt unter anderem auch wegen der zahlreichen Höhlen, des Mineralwassers, der natürlichen Gletscher und schönen Wasserfälle, der See, des Wildlebens, der grünen Felder und ertragreichen Obstgärten zu den schönsten Erholungsorten der Provinz in der Nähe der Hauptstadt. Neben den natürlichen Eigenschaften ist es auch die Geschichte dieser Region, die große und schicksalsbestimmende Persönlichkeiten hervorbrachte. Die Zitadellen in der Region zeugen von einstiger Größe und Macht. In den Gebirgsregionen sind die Spuren der Buyid-Dynastie, Mardavij-Siari, Hassan Sabah und der Alawiden von Tabaristan zu sehen. All diese Menschen haben sich für ihr Land und Herrschaftsgebiet eingesetzt und Festungen errichtet. Die Maimon-Dej-Zitadelle wurde während der Herrschaft der Ismailiten im Talleyrand-Gebirge gebaut, wahrscheinlich von Hassan Sabah, etwa Anfang des 6. Jahrhunderts im Mondkalender. Die Festung gehört zu den wichtigsten ihresgleichen. Beim Angriff des Mongolen Holakuchan gegen Alamut und Talleyrand wurde sie zerstört und geplündert. Heute sind nur die Ruinen übrig. Die Festung Agen befindet sich im Zentrum von Talleyrand auf dem Talleyrand-Gebirge. Dort waren einst 1100 Kämpfer untergebracht. Die Festung hatte 8 Wachtürme, die Anlage selbst war 50 Meter über dem Boden gebaut. In der Nähe dieser Festung ereigneten sich 2 große Kriege. Zunächst zwischen den Seldschuken und Anhängern von Hassan Sabah und zwischen Holakuchan und Wächtern der Zitadelle. Die Festung wurde schließlich von dem Mongolen Holakuchan zerstört. In der Nähe der Dörfer Dehdar und Katedeh befindet sich die Qal-e-Duhtar-Zitadelle. Sie war für die Sicherheit von Ober-Talleyrand zuständig. Diese kleine Festung ist samt ihren Wachtürmen und Wällen fast komplett erhalten geblieben. Sie weist auf die strategische Lage dieser Region hin. Die Kay-Robot-Festung befindet sich ebenfalls in Mittel-Talleyrand. Sie ist berühmt und schön und auf einem hohen Felsen errichtet worden. Man gelangt über ein Treppengelände aus der westlichen Flanke in das Innere dieser Festung. Die Region Nazarabad in der Provinz Alborz verfügt über ein sehr günstiges Klima und daher wird sie seit Jahrtausenden von Menschen als Wohnort ausgesucht. Die prähistorischen Hügel in der Region zeigen, dass sie zu den wichtigsten Zivilisationszentren Irans gehört. Das gibt uns Anlass, die Region genauer zu beschreiben. Der historische Usbekenhügel liegt 73 Kilometer von Teheran entfernt im Dorf Usbeki. Forschungsarbeiten haben aus 6000 Jahren vor unserer Zeitrechnung Kulturgüter hervorgebracht, etwa von der ersten Hälfte des 7. Jahrtausends bis zur ersten Hälfte des 1. Jahrtausends vor Christus, die Zeit der Meder. Das Gelände ist 100 Hektar groß und umfasst 10 wertvolle Hügel. Zwischen 1998 und 2005 wurden 6 der Hügel von iranischen Archäologen durchforscht. Es kamen die ältesten Lehmziegel der Welt, von Menschenhand gebaut, zutage mit 9000 Jahren Geschichte. Ein Ziegel wird in den Vereinten Nationen aufbewahrt. Die Bewohner hatten Zement erfunden und es wurden Dokumente gefunden, die den Handel der Usbeki-Einwohner mit dem antiken Susa Mitte des 4. Jahrtausends vor Christi belegen. Zudem kamen die ersten arischen Gebäude, medischen Städte und Festungen und die ersten medische Steinskulptur zutage. Sie alle gelten als Meisterwerke antiker Zeit. Der 26 Meter hohe Usbeki-Hügel weist heute die Ruinen einer Meder-Zitadelle auf. Dazu müssen wir zunächst einige Stufen hinauf erklimmen. Die Festung auf dem Hügel ist 900 Quadratmeter groß. Das Gelände ist zu 4/5 erforscht worden. Die Festung stammt aus der Zeit der Meder. Konferenzsaal, Empfangshalle, Gebetsräume, Wachräume und Abstellräume sowie andere Teile wurden dort ausgemacht. Der Usbeki-Hügel birgt Bauteile von 3 Festungen aus verschiedenen Zeiten in sich. Die älteste ist 2250 Quadratmeter groß gewesen, die Wälle waren 7 Meter dick. 50 Meter westlich des Hügels, haben Archäologen auf dem Maral-Hügel Anzeichen einer prähistorischen Dorfes so gegen Ende des 6. und Beginn des 5. Jahrtausends vor Christi gefunden. Das Gelände ist 500 Quadratmeter groß. Zahlreiche Tongegenstände kamen zutage, die wegen der besonderen Tonfarbe als Pflaumentongefäße bekannt wurden. 250 Meter westlich des Usbeki-Hügels befindet sich der Dushan-Hügel. Hier hat man drei Architekturepochen aus der Eisenzeit erkundet. Das älteste Werk wurde 700 Meter vom Usbeki-Hügel entfernt auf dem Jan-Hügel gefunden. Für die Weltkultur ist der Jan-Hügel eines der wichtigsten Fundorte. Iranische Archäologen haben Reste aus 5 Perioden der Ziegelarchitektur aus den 7. und 8. Jahrtausenden vor Christus gefunden. Die Lehmziegel aus allen Perioden sind von der Hand gemacht und zählen zu den ältesten Lehmziegeln der Welt. Das Usbeki-Gelände ist ein Weltkulturerbe. Nur vor Ort kann man die Geschichte, die in ihr verborgen liegt, fühlen. Das ist nun unser Stichwort, um die Sendung heute zu beenden. Bis nächste Woche.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sino Sadlak mit dem Titel Setore, auf Deutsch Stern.
Shadi ze dostanam na chashme mehr. ستاره به دست جانم گشود هر دم من کمی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Liebe Hörerfreunde, beim letzten Mal haben wir gesagt, dass der Lebensstil des Einzelnen und einer Gesellschaft von deren Überzeugungen, Weltanschauung und Werten abhängt. Es kommt dabei darauf an, wie der Mensch elementare Grundfragen des Lebens beantwortet. Anthropologen sagen, dass die Mittel des Menschen nicht ausreichen, um eine vollständige Antwort auf wichtige Fragen, die ihn und die verschiedenen Seiten seiner Existenz betreffen, zu geben. Die Weltanschauungen der verschiedenen Gesellschaften und Kulturen liefern unterschiedliche Standpunkte, aufgrund derer das Leben einen ganz bestimmten Sinn oder eventuell überhaupt keinen Sinn hat. Das Leben verliert zum Beispiel seinen Sinn, wenn der Mensch kein geeignetes, einleuchtendes Ziel besitzt, auf das er zustreben kann, oder wenn er als Wesen verstanden wird, das dem Zwang des Lebens, der Gesellschaft und der Geschichte unterworfen ist und nichts an seiner Zukunft ändern kann. Das Leben des Menschen erhält aber einen Sinn, wenn er als ein Wesen betrachtet wird, das ein vernünftiges, hohes Ziel anstrebt und Entscheidungsmacht besitzt, so dass er aufgrund seiner freiwilligen Anstrengungen sich dem hohen Ziel nähern kann. Solche Unterschiede in der Sichtweise auf Mensch und Welt äußern sich in den Verhaltensmustern, aus denen sich der jeweilige Lebensstil zusammensetzt. Gemäß den Gottesreligionen ist das Leben des Menschen in dieser Welt nicht auf das stoffliche Dasein beschränkt. Der Mensch muss sich, wenn er das Leben vollständig nutzen will, vor der Sinnlosigkeit hüten. Dies geht aber nur, wenn er alle Fragen über das Leben geklärt hat. Fragen wie, wo komme ich her, wo bin ich, wo gehe ich hin? Die Religion Gottes gibt transparente Antworten, die dunklen Schleier lüften. Natürlich kann auch der menschliche Intellekt in gewissem Umfang Antworten bereitstellen. Doch ihm sind Schranken auferlegt, so dass er nicht an die vollständige Klärung gelangt. Die religiösen Lehren unterbreiten jedoch völlig klare Schemata von den Zielen des Menschen, seiner Willensmacht und seiner Freiheit, und jeder kann durch sie auf unkomplizierte Weise seinem Leben einen Sinn geben. Die islamische Weltanschauung beachtet Ursprung und Jenseits als zwei wichtige Aspekte des menschlichen Seins und erläutert die Beziehung des menschlichen Lebens zum Ursprung bzw. zum jenseitigen Leben. Die Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie von materiellen und immateriellen Dimensionen des Menschen und seine Sichtweise finden Beachtung. Der Islam hat durch tiefe Veränderungen in der Sichtweise und dem Weltbild seiner Anhänger den Grundstein für einen bestimmten ausgewogenen Lebensstil festgelegt. Hier ein Beispiel. Jede Gesellschaft macht sich gemäß ihrer Kultur auf andere Weise mit Hilfe von Wissenschaft und Technologie die Natur untertan. Sollte heute die Kultur in einer Gesellschaft religiöses Wissen ausschließen und sich nur auf Wissenschaft und Technologie stützen, hat dies einen Lebensstil zur Folge, bei dem der Mensch sich immer mehr in den Dienst der Technik stellt und dabei den eigensinnigen Wünschen der menschlichen Seele freien Lauf gibt. Aber die Anschauung des religiösen Menschen, die er aus der Lehre Gottes gewinnt, macht ihn standhaft gegenüber den eigenwilligen Verlangen seiner Seele. Während in einer materialistisch orientierten Zivilisationswelt durch den Wohlstand das Verlangen nach unbegrenzten und ziellosen Genuss gesteigert wird, wird der Wunsch nach materiellem Wohl bei einer religiös begründeten Lebensweise in vernünftige Bahnen gelenkt, ist zielgerichtet und ausgewogen. Die Bekämpfung der Armut und ein besserer Lebensstandard werden dabei jedoch durchaus befürwortet, weil sie den Weg zur geistigen und spirituellen Vervollkommnung des Menschen ebnen. Gemäß Islam darf aber die materielle Entwicklung nicht die Kultur und das Denken für ihre Ziele instrumentalisieren. Vielmehr erwartet der Islam eine Weiterentwicklung, die den Menschen auf dem Weg zu seinem Schöpfungsziel unterstützt. Die islamische Weltanschauung betrachtet den einen Gott als den einzig Mächtigen auf der Welt. Der Koran hat bei der Beschreibung aller gesellschaftlichen Erscheinungen und der Veränderung in den menschlichen Gesellschaften immer die Beziehung aller Dinge zu Gott hervorgehoben. Er betrachtet diese Erscheinungen niemals getrennt von dem göttlichen Ursprung. Aus koranischer Sicht ist das Wohl und die Seligkeit des Menschen das erstrebenswerte Endziel. Nach diesem höchsten Glück verlangt es jeden Menschen ohnehin von sich aus.
Der Islam lehrt den Menschen, dass seine Existenz auf der einen Seite völlig von Gott abhängt und dass es auf der anderen Seite nicht nur dieses Leben im Jenseits für ihn gibt. Auf diese Weise wird der Zusammenhang des Lebens zum Ursprung des Menschen und zur kommenden Welt aufgezeigt und daran erinnert, dass der Zusammenhang zwischen dem Diesseits und Jenseits nicht zu vergessen ist. Der Islam erklärt das weltliche Leben zum Mittel für die Erzielung des jenseitigen Glücks und fordert daher, dass dieses Mittel, das weltliche Leben, richtig genutzt wird. Durch den Gesamtrahmen, der die Beziehung des Menschen zu Gott festlegt, wird auch die Beziehung des Menschen zu sich selber, den anderen und die Natur konkretisiert. Islamischen Denkern basiert unter anderem auf dem besonderen Verständnis des Menschen von der Natur und den Segnungen und Möglichkeiten, die Gott in die stoffliche Welt hineingelegt hat. Demgemäß hängen der Erhalt bzw. Zunahme oder Abnahme von Segensgaben von der Verhaltensweise des Menschen ab und werden vom Lebensstil beeinflusst. Der Mensch kann also durch sein rechtmäßiges Handeln in den Genuss der Möglichkeiten der Natur gelangen und den Segen in ihr für die Kultivierung der Erde und den Aufbau einer stolzen Zivilisation einsetzen. Wir müssen also die Beziehung des Menschen zur Natur und seine Pflichten gegenüber den Gaben, mit denen Gott das Dasein gesegnet haben, kennen. Aus der Sicht des Islams soll sich die Beziehung des Menschen zur Natur auf eine Weise gestalten, dass er bei ihrer Eroberung seine eigene Position kennt und durch Wahrung seiner Beziehung zu Gott seinen eigenen Werten bewahrt. Das heißt, der Mensch darf mit Gottes Erlaubnis alle Möglichkeiten der Natur für die Vorantreibung seiner persönlichen Ziele und das Wohl der Gesellschaft unter Beachtung der Religion nutzen. Aufgrund dieser Denkweise spornt der Islam zur Arbeit und Anstrengung als Verhaltensregel an, damit die islamische Gesellschaft ihre hohen Ziele erreichen kann. Und umgekehrt wird es heftig getadelt, wenn jemand seine Arbeit vernachlässigt und träge ist. Die Bemühungen um ein besseres irdisches Leben und das Streben nach den Mitteln für ein solches ist als bei dieser religiösen Anschauung als Grundlage nicht als Abkehr von dem Streben nach dem jenseitigen Glück und von dem aufrichtigen Jenseitsglauben zu verstehen. Im Gegenteil wird ein solches Verhaltensmodell sogar von den islamischen Lehren als eine Art Gottdienen und Gottgehorchen betrachtet. In der islamischen Kultur wird nur das als Liebe zum Irdischen getadelt, was den Menschen die Erinnerung an Gott vergessen lässt und den Beigeschmack der Sünde trägt. Mit anderen Worten, es ist nicht mehr in Ordnung, wenn das Weltliche das eigentliche Ziel des Menschen wird und der Lebensstil ihn auf eine Weise formt, dass er von dem eigentlichen Ziel seiner Erschaffung abkommt. Man kann das Diesseits und Jenseits aus der Sicht des Korans als zwei Phasen des Lebens bezeichnen, wobei die eine Phase das jetzige greifbare Leben und die zweite das entfernte endgültige Leben darstellt. Das Weltliche ist also von sich aus nichts Negatives, sondern Vorstufe und Brücke für das darauf folgende Leben. Das irdische Leben kann dadurch wertvoll werden, dass das darauf folgende ewig durch die rechtschaffene Lebensweise des Menschen auf der Erde positive Gestalt annimmt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.